Wann hast du das erste Mal gemerkt, es ist gut, dass ich eine Frau bin?
Oh ja, daran kann ich mich ganz gut erinnern.
Oh je, bin ich überhaupt an dem Punkt?
Als ich Mutter geworden bin.
Es gibt also viele Antworten auf diese große Frage im Frauenmonat März. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 92. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
Ich bin Barbara Streidel und heute haben wir drei Frauen aus den Frauenstudien in unseren Podcast eingeladen. Das passt ja auch sehr gut zum Frauenmonat März. Das ist eine Aktion des Münchner Lokalsenders Radio Lora. Und dieser Podcast, der ist mittewärts deswegen auch im echten Radio zu hören. Mit etwas Musik dazwischen. Wir möchten heute über Bücher, das Leben auf dem Land und das Gute am Frausein sprechen.
Und ich bin gespannt zu hören, was die anderen dazu sagen. Als ältere Frau, die wir eingeladen haben, als Künstlerin und als vollzeiterwerbstätige junge Mutter. Und bevor wir jetzt gleich mit Cornelia Roth, Jasmin Matzakow und Vanessa Teutschländer ins Gespräch kommen, gibt's noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch ganz herzlich einladen. Am 13.03. gibt es den ersten Leseclub in diesem Jahr in München am Kapuzinerplatz in der Buchhandlung Buch und Bohne. Und wir lesen Die Vegetarierin von Han Kang. Anmelden könnt ihr euch über info@frauenstudien-muenchen.de. Es wäre super, wenn ihr das Buch gelesen habt. Es ist ein Taschenbuch. Mittlerweile gibt es es auch. Und ihr dürft aber auch kommen, wenn ihr es nicht gelesen habt. Und wir diskutieren dann über das Buch. Ich moderiere das Ganze. Und schon mal vorweg, es spielt in Südkorea. Es geht um eine Frau, verheiratet, die sich weigert, Fleisch zu essen und einen ganzen Schwanz an Entwicklungen, der daraus resultiert, an ihrer erstmal recht stillen Rebellion, die dann später immer abstrusere Züge annimmt, bis zu ihrem Wunsch, sich in eine Pflanze zu verwandeln. Also sehr vielschichtig, komplex, auch ein bisschen creepy manchmal. Ich glaube, wir werden sehr viel zu diskutieren haben. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
Ich freue mich auch auf den Leseclub am 13. März mit Die Vegetarierin von Han Kang. Da ist der Eintritt frei und wir haben noch einen Veranstaltungshinweis. Den hat uns unsere Kollegin Anja Dondl auch im Vorstand von den Frauenstudien per Sprachnachricht geschickt.
Ich wollte euch noch einen kurzen Veranstaltungstipp mit auf den Weg geben. Und zwar findet am Dienstag, den 11. März, unsere Online-Veranstaltung gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern im Rahmen des Internationalen Frauentages statt. Die Veranstaltung heißt Zwischen Fortschritt und Backlash und fragt sich, wie können wir denn im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt weiterkommen? Denn mit dem Gewalthilfegesetz hat der Bundestag und jetzt ja auch der Bundesrat einen ganz wichtigen Schritt gemacht hin zu mehr Schutz- und Beratungseinrichtungen für Flinter und Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das ist ein ganz entscheidender politischer Schritt. Aber gleichzeitig sehen wir jetzt, dass rechte und antifeministische Bewegungen immer stärker werden. Das diskutieren wir mit ganz spannenden Gästen aus der Politik, aus der Amadeo-Antonio-Stiftung und auch mit der Geschäftsführerin der Frauenhilfe München. Die Veranstaltung wird von Hülya Weller moderiert und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch anmeldet und teilnehmt.
Also eine Online-Veranstaltung am 11. März abends, die Anmeldung auch wieder über dieselbe E-Mail-Adresse info@frauenstudien-muenchen.de.
Jetzt wird es Zeit für unsere Gästinnen, die wir heute eingeladen haben, von denen wir einen Buchtipp möchten, weil Frauenstudien ist wirklich ein buchliebendes Grüppchen und eine Antwort auf die Frage, wann hast du das erste Mal gemerkt, es ist gut, dass ich eine Frau bin? Barbara, du hast dir die Frage ausgedacht. Warum?
Naja, also ich bin Differenzfeministin. Das heißt, mir ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern bewusst und ich akzeptiere den auch. Und deswegen finde ich es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Frausein als etwas Positives empfunden werden kann. Also beim Differenzfeminismus wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass Mannsein immer so als die Norm gilt und dass das eigentlich schlecht ist. Und deswegen, Frausein ist etwas Gutes. Und ich bin sehr gespannt darauf, was die anderen dazu sagen.
Wir sprechen jetzt zuerst mit Cornelia. Hallo Cornelia.
Ja, hallo, ich bin Cornelia. Ich bin schon lange bei Frauenstudien, 35 Jahre habe ich gerade nochmal nachgezählt. Und ich habe 3 Kinder, die sind schon lange erwachsen. Ich bin Psychologin und das aber nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Ansonsten bin ich mit all dem aktiv, wo nach dem Berufsleben, wofür man dann Zeit hat oder sich sucht, auch unter anderem noch bei Frauenstudien. Als die Ältere, was mir Freude macht, weil die meisten sind so viel jünger als ich. Das finde ich einfach toll.
So viel jünger, das stimmt ja gar nicht, Cornelia.
Wir haben dich deswegen auch zur Ehrenpräsidentin gekürt, weil du von den Ältesten die Aktivste bist und wir uns einfach über diese Brücke zur älteren Generation auch so freuen. Und ich kann auch sagen, bei unseren ersten Veranstaltungen, die wir so gemeinsam gemacht haben, der Austausch mit dir, das war immer ein großer Gewinn. Eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderer Erfahrungsschatz und vielleicht eine andere Gelassenheit, wobei ich finde, dass du auch immer noch sehr kämpferisch bist. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall nach wie vor uns erhalten bleibst.
Die Freude ist auch auf meiner Seite. Wir haben eine Frage an dich. Wann hast du das erste Mal gemerkt, es ist gut, dass ich eine Frau bin?
Oh ja, daran kann ich mich ganz gut erinnern. Da war ich Ende 20, kurz vor 30 und hatte das Gefühl, was ich in 20ern gemacht habe, das ist mir misslungen. Also es war auch nicht so gelungen. Ich war sehr linksaktiv und es war ein Irrtum, kann ich wirklich sagen. Also auf die Art sehr radikal. Und dann kam mir auf nach einem Umzug, dass ich habe immer mehr Tag geträumt und ich wollte dann wissen, was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein. Ich kann mich ganz gut erinnern, auf Autofahrten habe ich immer mehr darüber nachgedacht. Und dann kam ein Buch, das hieß Die Frau im Berg. Und zwar sehr mystisch und auch ein bisschen esoterisch, aber es hat so alles Mögliche an, vielleicht sogar auch Klischees, wie Frauen in der Natur sind und eins mit der Natur sind und wie sie Dinge machen, auf die man sonst nicht kommt. Und es ging auch um Sexualität und das hat mir alles total fasziniert. Und das war so der Einstieg. Und vor allem war alles sehr positiv dargestellt.
Ich habe es gerade gegoogelt, Die Frau im Berg, die Verwandlungsfahrten der Wildfrauen von Gertraud Steiner. Ist es das gewesen?
Ja, ein Tipp von einer Kollegin damals, ja.
Okay.
Ja, und dann ist das so weitergegangen.
Kann man sagen, das war damals so diese ökofeministische Phase oder auch, Barbara hat vorhin gesagt, sie ist Differenzfeministin, also sozusagen dieses, in Anführungszeichen, sich auf Weiblichkeit besinnen,
ja.
diese feministische Richtung?
Ja, und zwar erstmal ganz unkritisch. Ja, ich habe das Wort Ökofeminismus überhaupt nicht gekannt, auch Differenzfeminismus schon 100-mal nicht. Ich wollte einfach wissen, was bedeutet es, eine Frau zu sein und war auch nicht feministisch direkt unterwegs. Ich hab dann verschlungen, ich bin eine Hexe, das Buch gab's doch auch und noch so alles Mögliche in die Richtung und habe versucht, in die Natur einzutauchen, alles so ganz unkritisch eigentlich auch, aber positiv. Ich habe endlich das Gefühl gehabt, ich kann damit was Positives verbinden.
Aber ich finde das total spannend, weil du gesagt hast, du warst ja politisch aktiv vorher. Das heißt, du warst erst linksaktivistisch aktiv, bevor du dann mit fast 30 dich feministisch beschäftigt hast.
Ja.
Ich hätte gedacht, du warst schon immer feministisch.
Ja, das stimmt auch. Auf der Schule. Ich war in der vielleicht 8., 9. Klasse und dann war da eine ältere Schülerin, die hat feministische Flugblätter verteilt an der Schule. Sie war aber quasi allein damit und dann habe ich gesagt, da mache ich mit. Und dann haben wir das auch gemacht, so eine Weile, bis ich dann ins Abitur kam. Und dann hat sich das aber verlaufen, weil eben, das war ja auch 68, viele waren links unterwegs. Auch auf der Schule schon habe ich dann an einer kleinen Kapitalschulung teilgenommen. Das waren ein bisschen besondere Zeiten.
Also zu Das Kapital von Marx.
Marx, ja. Da gibt es so einen Vorläufertext, der ist nicht so schwierig und so lang. Ich habe nur jetzt vergessen, wie das heißt. Dann war das eben so, dass in dieser linken Gruppe, marxistisch-leninistisch, auch viele Frauen dabei waren und erstmal scheinbar, wie das oft ist, sehr viel Raum hatten. Man schien alles machen und alles werden zu können und das war dann attraktiv. Man wurde nicht gleich untergebuttert, das kam dann erst später und endete damit, dass dann in einem Bezirksvorstand dieser ganz kleinen Organisation 5 Frauen als Leitung gewählt wurden. Ich war auch dabei Und wir waren 5 Frauen und dann hat die Oberoberleitung in Frankfurt gesagt, das ist Weiberwirtschaft, wir werden abgesetzt.
Ach krass.
Und dann habe ich angefangen nachzudenken über das Thema.
Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, auch mit Bezug zur aktuellen politischen Stimmung. Du hast ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte feministische Diskussionen mitbekommen. Gab es schon mal die Sorge, dass sozusagen feministische Errungenschaften, die erkämpft wurden, dass die wieder verloren gehen könnten? Also so ein Backlash, wie wir ihn ja jetzt auch erleben. Und wenn ja, wann war das und wie seid ihr damit umgegangen?
Also den gab's, diese Sorge gab's. Und zwar in den ersten 2000er Jahren, Anfang der 90er, erste 2000er, haben etliche Feministinnen von Backlash gesprochen. Und bei Frauenstudien haben wir das nicht getan. Und da habe ich mich eher dagegen gewehrt. Ich habe das so als Schlechtreden empfunden. Ich habe es als nicht die Erfolge sehen empfunden. Ich habe gefunden, wo führt das hin? Ist es immer nur vom Backlash die Rede und was machen wir? Kam nichts, auch nichts. Und habe das erst jetzt, also jetzt kann man die Augen ja davon nicht mehr verschließen. Seit so einigen Jahren habe ich das wirklich, muss ich es anerkennen, dass es so ist. Aber vorher eher nicht. Erst kam das Buch Wir Alpha-Mädchen.
2008. Habe ja ich geschrieben, deswegen weiß ich's.
Und dann kam ja MeToo nochmal 2017, also wo man sagen muss, es ist ein enormer Aufschwung. Hm. Und das habe ich dann nicht als Backlash gesehen. Hm.
Jetzt hast du ja immer wirklich auch viel von deinem feministischen Empowerment, sage ich jetzt mal, auch aus Büchern genommen. Du hast jetzt Die Frau im Berg, die Verwandlungsfahrten der Wildfrauen von Gertraud Steiner erwähnt und Ich bin eine Hexe. Ich glaube, das ist Judith Janberg.
Genau.
Was ist denn ein Buch, was du uns oder vor allem denen, die zuhören, empfehlen kannst?
Ich habe mir das überlegt, das ist nicht von hier und jetzt, aber ich finde, es ist immer noch gut von hier und jetzt. Gerade jetzt. Und zwar ist das ABC des guten Lebens. Ich kann es auch deswegen empfehlen, weil ich es kenne. Ich habe da ein bisschen mitgeschrieben. Also das Buch ist entstanden 2012. Wir haben uns zu 9 getroffen, ein paar Jahre, um daran zu schreiben. Und zwar geht es um Worte für ein gutes Leben, basierend auf den Erfahrungen der Frauenbewegung. Es ist ein feministisches Buch, das aber nicht sich hauptsächlich um Rechte von Frauen kümmert, sondern vielmehr darum, was bedeutet Feminismus, wenn man eine Vision für gutes Leben denkt, an eine Vision, die über Rechte hinausgeht. Und da es gibt so Worte wie zum Beispiel statt Wirtschaft die Wirtinschaft, nämlich Wirtschaft läuft so, wie eine gute Wirtin sich verhalten würde, oder Care als Maßstab für das Funktionieren von gesellschaftlichen Tätigkeiten, so wie I care. Und mich begeistert an dem Buch, dass es gerade jetzt ja nochmal ausgeht angesichts von Backlash, nicht nur um das, was wollen wir kämpfen, dass wir es bewahren, sondern wo wollen wir eigentlich drauf raus? Was für eine Vision haben wir, die aber auch heute schon anfangen kann? Und daran wird in dem Buch ein bisschen gestrickt. Und dann hast du, Barbara, ja übrigens, möchte ich schon noch mal sagen, mit deinem Mann vor schon wieder vielen Jahren Musik zu einzelnen Texten komponiert. Das wurde dann im Gasteig in der Blackbox aufgeführt und war richtig toll. Das möchte ich noch dazu sagen.
Ja. Dankeschön.
Also das ist meine Buchempfehlung.
Stichwort gutes Leben. Wir haben noch eine abschließende Stadt-Land-Frage, weil wir ja, der Podcast heißt ja Stadt-Land-Krise. Du hast mal erklärt, du willst niemals im Leben im Alter auf dem Land am Ende der Straße in einem Haus alleine leben. Deswegen wohnst du jetzt zusammen mit deinem Mann in einem Mehrgenerationenhaus. Bist du immer noch davon überzeugt, dass das die bessere Lösung ist?
Oh, das ist eine gemeine Frage. weil ich bin ständig hin und her gerissen. Ich bin wahnsinnig gerne in dem, was wir Natur nennen. So Natur ist es ja dann vielleicht auch nicht. Auf dem Land ist es aber eben einfach grüner, es gibt mehr Weite, es gibt viel mehr Pflanzen, Bäume, Tiere, es ist die Luft besser. Also wir gehen jede Woche einmal aufs Land, damit das Ganze irgendwie in Balance kommt. Und es ist auch wahnsinnig laut, da, auch da, wo wir wohnen, ist es laut, auch wenn es noch relativ leise ist in der Stadt. Und deswegen, ich finde, es müsste sich vielleicht was an Stadt und Land verändern. Ein Grund ist ja, dass man in hohem Alter, wenn man nicht mehr Auto fahren kann, ziemlich verratzt ist. Man muss zum Arzt, man muss das. Taxi ist auf dem Land auch nicht gut zu erreichen. Wie geht das alles? Und wenn dann die eigenen Kinder ganz woanders wohnen und man ist nicht so gut erreichbar, das ist zum Beispiel schwierig.
Herzlichen Dank, Cornelia, für die Reise in dein Leben, auf die du uns mitgenommen hast.
Wir sprechen als nächstes mit Jasmin. Magst du dich mal vorstellen, Jasmin?
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Jasmin Matzekow. Ich bin Künstlerin und Coach für Kreative und KünstlerInnen. Und da kommt auch in beiden Fällen dieses Aktivistische schon so mit rein, weil irgendwie im Grunde bin ich auch so eine Weltverbesserin, so ein Wunsch, das irgendwie besser zu machen. Und ich fand es auch sehr schön, Cornelia, dass du nochmal das ABC des guten Lebens vorgestellt hast, weil das immer wieder diese Erinnerung so braucht. Und genau, deswegen habe ich das auch zum Beruf gemacht. Menschen, die kritisch denken, vernetzt denken, andere Ideen haben, auch für diese Welt auch mit zu empowern. Abgesehen davon, dass die Themen auch in meiner Kunst immer wieder vorkommen.
Du bist Künstlerin, aber du hast auch einen sehr verantwortungsvollen Posten bei Frauenstudien München. Du bist nämlich auch im Vorstand von Frauenstudien München. Das sollten wir nicht vergessen. Und du kreierst sozusagen das Denkzuhause, einen Online-Denk-Diskussionsraum, den wir hier auf Frauenstudien mehrmals im Jahr anbieten. Das sollte man auch noch dazu sagen.
Jasmin, ich möchte auch dir die Frage stellen, die Cornelia schon gehört hat. Wann hast du das erste Mal gemerkt, es ist gut, dass ich eine Frau bin?
Als ich die Frage vorhin schon gehört habe, dachte ich so, oh je, bin ich überhaupt an dem Punkt? Und dann hatte ich jetzt so ein bisschen Zeit nachzudenken und dann habe ich so gedacht, ja, also feministisch aktiv geworden bin ich erst Anfang 30. Also ich habe sehr lange auch tatsächlich wirklich geglaubt, dass ich die gleichen Chancen habe als Frau wie Männer in meiner Umgebung. Ich habe das sehr lange nicht sehen wollen. Und in meiner Schulzeit, und da glaube ich, ist schon sowas, fand ich es einfach toll, ein Mädchen, eine junge Frau zu sein, weil ich so eine anderen Ausdrucksmöglichkeit hatte. Die Jungs hatten immer nur Jeans und T-Shirt an und ich habe so rumspielen können in meinem kreativen Ausdruck, in meiner Erscheinung. Ich habe mir auch die Haare gefärbt, ich hatte ganz viele Piercings. Dann habe ich irgendwie Schlaghosen noch und nöcher genäht und ich habe alles Mögliche ausprobiert und hatte schon damals auch das Gefühl, das liegt auch daran, dass ich eine Frau bin. Und da komme ich schon heute auch wieder zurück, dass ich durchaus als Frau immer wieder merke, dass ich eine andere Ausdrucksmöglichkeit habe, zum Beispiel was Emotionen angeht. Jetzt sind das ja auch immer kuratierte Emotionen, also Wut gehört da jetzt irgendwie nicht mit rein. Und trotzdem merke ich immer wieder im Vergleich zu männlichen Freunden, dass ich da anders sozialisiert bin, dass es mir leichter fällt, mit meinen Freundinnen über meine Probleme zu reden, mich auszutauschen, Hilfe zu holen, dass dieses Ding, Männer kennen keinen Schmerz und so, dass es doch noch so tief sitzt. Und das finde ich schon immer wieder so ein Punkt, wo ich ganz dankbar bin, eine Frau zu sein und als Frau sozialisiert zu sein. Jetzt kann man das alles immer wieder noch von allen Seiten so auseinandernehmen und das ist recht komplex in meiner alltäglichen Wahrnehmung. Ist das doch noch ein Vorteil.
Danke, dass du uns teilhaben lässt an dieses bisschen Labyrinth, gell? Biege ich jetzt da ab in meinen Gedanken und das führt mich dann dahin, will ich dann da wieder hin zurückkommen? Ich finde das toll und während du gesprochen hast, ist bei mir auch sofort wieder die Reflexion losgegangen. Also Dankeschön.
Wir tauchen jetzt ganz kurz ein in deine Kunst, die du machst, aber ich reiße es wirklich nur an. Du machst ja eigentlich feministische Kunst oder deine Kunst hat einen starken feministischen Aspekt. Du befasst dich mit alten Mythen, mit Meerjungfrauen und eine Arbeit, die du mir auch mal ausführlicher erklärt hast, ist deine Arbeit mit den Brennnesseln. Du hast aus Brennnesseln Ketten gemacht. Was haben denn Brennnesselketten mit Feminismus zu tun, bitte?
Einmal würde ich sagen, das ist ein altes weibliches Wissen. Brennnessel als Heilkraut. Auch Brennnessel als Faserpflanze, das Weben ist auch eher eine weibliche Tätigkeit hier in Europa. Bis auf Fischernetze knüpfen, das machen Männer, alles andere waren sozusagen sehr weiblich konnotiert. Also überhaupt die Beschäftigung mit diesem Wissen und mit dieser Tradition aus der Pflanze würde ich als feministisch an sich bezeichnen. Dann habe ich damals sozusagen gekommen, bin ich zur Brennnessel, weil ich ein Material gesucht habe, das irgendwie nicht in unserem Finanzsystem drin ist, also nicht eine Reise schon durch eine Produktion gemacht hat. Und dann bin ich in einem Kochbuch auf die Brennnessel gestoßen, wo auch darauf hingewiesen wurde, dass das ja auch eine Faserpflanze ist, was dann eben zu diesen großen Schnurketten geführt hat, die ich gemacht habe. Also auch da ist eine Beschäftigung damit, wie können wir besser leben? Welches Wissen haben wir, das uns, ja, das einfach so eine ökologische Basis nochmal bietet? Diese Form von Wissen brauchen wir auch wieder mehr, um der Klimakrise irgendwie was heißt entgegenzusetzen, aber irgendwie mit der Klimakrise irgendwie was zu machen. Und das ist schon auch immer noch, also Stichwort Ökofeminismus, schon immer noch für mich auch mit feministischen Ideen verbunden.
Alle freuen sich. Also dieser Anschluss an altes Wissen und hilft dein Wissen, um alte Mythen dir auch irgendwie anders auf aktuelle Politik zu gucken?
Das mit den alten Mythen war vor allem auch so eine Beobachtung, dass bestimmte Figuren oder Worte vor patriarchalen Zeiten, also vor sehr langer Zeit, sehr positiv besetzt waren, wie zum Beispiel die Kröte. Das ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol. Und heute finden wir, also über diese 5000 Jahre ungefähr Patriarchat, finden wir Kröten eklig. Und damit ist auch dieser Gedanke der Fruchtbarkeit implizit eklig und herabgewürdigt. Im Englischen gibt es auch, es gilt als das absolut schlimmste Schimpfwort, das ist das Wort Cunt. Letztendlich eine Bezeichnung für die Vulva. Also das an sich sozusagen, dass das Schimpfwort sein soll, Aber auch etymologisch finde ich es sehr spannend, dass das Wort ursprünglich mal sowas wie Bauchgefühl und Cleverness heißt. Und diese Verwandlung habe ich mir dann künstlerisch vorgenommen.
Spannend. Das heißt, du erkennst dann durch dein altes Frauenwissen, altes Mythenwissen Dinge, die hier in einer Schieflage auf jeden Fall sind. Ich habe jetzt doch eine Stadt-Land-Frage auch an dich. Du lebst ja in München, pendelst aber auch immer wieder nach Prien am Chiemsee. Wie geht's dir denn zwischen diesem Stadt- und Landleben?
Momentan finde ich es eigentlich noch ganz schön, weil ich so das Gefühl habe, ich kriege von beiden Welten auch die schönen Seiten mit. Also in der Stadt die gute Anbindung. Ich habe kein Auto, ich habe auch keinen Führerschein. Das heißt, auf dem Land, so komplett auf dem Land, wäre ich damit jetzt relativ aufgeschmissen. Wochenende auf dem Land hat sowas von so einer Landpartie. Da genieße ich dann wirklich die Natur, wie Cornelia auch schon gesagt hat. Also das, was es ist, zumindest die Berge, die Stille auch, also die Leere, also dass da einfach nicht so viele Menschen sind. Und das erschlägt mich auch immer mal wieder dann in München. Ich kann das aber auch immer wieder genießen. Also ich war jetzt neulich, wie wir wahrscheinlich alle, auf dieser Demo und ich fand, das hatte auch was ganz Kraftvolles, so viele Menschen zu sein und sich so zu versammeln. Demo gegen rechts auf der Theresienwiese, mindestens 300.000 Leute waren wir da.
Jasmin, du liest auch gerne, das weiß ich, habe von dir auch schon ganz tolle Buchtipps bekommen, aber du wolltest uns gerne einen Podcast mitbringen. Erzähl, warum? Was ist so toll daran?
Ein Podcast, der mich doch schon seit ein paar Jahren auch begleitet, ist We Are the Great Turning. Er ist auf Englisch und er ist von Dr. Joanna Macy, die mittlerweile 95 Jahre alt ist und in Kalifornien lebt, und Jessica Serrante, die 35 ist und auch in Kalifornien lebt, gemacht. Und die zwei sprechen über die Klimakrise. Es sind beides langjährige und vor allem Joanna Macy über Jahrzehnte eine Friedensaktivistin, Autorin. Und die beiden haben unglaublich herzerwärmende Gespräche am Küchentisch sozusagen. Der Podcast hat was recht Intimes, wie die beiden miteinander reden. Einmal beschreiben sie wirklich den Zustand der Welt mit sehr einfachen Worten. Das ist manchmal sehr hart und ich musste auch regelmäßig weinen, weil sie es einfach mal so aussprechen, wie es ist, wie hart es ist. Und dann schaffen sie immer eine Verbindung. Also sie geben einem Praktiken mit, ganz einfache Sachen, atmen, sich spüren oder auch in Verbindung treten mit anderen Menschen, dass man diese kleine Aufgaben bekommt, dass man auch mal mitteilt, jemand anders, wie geht's einem mit dem Zustand der Welt. Ihnen ist immer wieder wichtig, diese Verbindung zu schaffen. Und das finde ich halt so besonders, dass sie in dieser Klarheit, wie sie den Zustand der Welt benennen, immer drüber hinausgehen, was können wir tun und wie können wir sein miteinander? Und deswegen habe ich euch den mitgebracht.
Danke, Jasmin. Ich kannte den Podcast nicht und auch die beiden Hosts nicht. Ich freue mich schon total, da reinzuhören.
Und die dritte im Bunde ist Vanessa. Hallo Vanessa. Vanessa Treutschländer stellt sich jetzt vor.
Hallo zusammen. Ich bin Vanessa. Ich bin jetzt schon 40 Jahre alt und lebe auch in München. Ich komme vom oberschwäbischen Dorf und habe ganz bewusst die Stadt gewählt und bin auch sehr glücklich über meine Wahl. Ich bin Mutter einer Tochter, die 6 Jahre alt ist und bin eine kleine Wannabe-Künstlerin und bin total froh über den Austausch mit Jasmin und auch mit Barbara, die sehr kreativ unterwegs sind, weil das oberschwäbische Dasein einen dann eher so in das Angestellten-Dasein oder mich vor allem in das Angestellten-Dasein geprägt hat. Schaffe, schaffe, Häusle bauen ist irgendwie sehr tief in mir drin. Und dann wählt man das sichere Angestellten-Dasein, was sehr komfortabel und auch sehr schön ist und sehr auch bereichernd. Ich freue mich aber auch immer mehr, meine kreative Seite ein bisschen mehr ausleben zu können.
Was aber nicht unter den Tisch fallen darf, ist, du bist auch eine Vorständin von den Frauenstudien. Wir sind hier alle sehr stolz darauf, dass du auch in dieses Team gewählt worden bist.
Ja, ich fand es sehr berührend auch, dass Laura mich gefragt hat, ob ich Teil dieses Teams sein möchte, weil die Frauenstudien für mich ein sehr besonderer Raum sind. Ich habe euch, ist glaube auch noch gar nicht so lange her, bei der Theresa Bücker-Lesung entdeckt und weiß noch, an dem Abend bin ich sehr beseelt rausgegangen, dachte mir, oh, wie schön ist es, in der Stadt zu leben und auch sowas entdecken zu können, weil es auf dem Land irgendwie solche Räume viel seltener gibt. Und dann habe ich einfach sehr regelmäßig die Veranstaltung von Frauenstudien konsumiert und habe dann irgendwann auch angefangen und dachte, okay, dieser Raum besteht ja auch, weil andere Dinge kreieren. Und dann dachte ich, okay, dann bringe ich mich da auch ein und habe dann angefangen, den Stadtspaziergang zu übernehmen. Und Laura hatte mich dann im Sommer gefragt, ob ich auch als Vorständin aktiv werden möchte und fand es eine total schöne Idee und habe mich sehr gefreut über die Frage.
Du hast jetzt selber das Thema Stadt-Land aufgebracht, also deine Stadt-Land-Frage. Dörflich aufgewachsen, lebst jetzt in der Großstadt. Was vermisst du auf dem Dorf und was ist besser in München?
Ich bin ja am Bodensee groß geworden. Ich vermisse einfach die Nähe zu diesem wunderschönen See. Und diese Flecken, die man da hat, die teilweise halt nur die Einheimischen kennen, weil der Bodensee ist natürlich auch sehr touristisch geprägt. Aber zum Großteil bin ich tatsächlich eigentlich sehr froh, die Stadt gewählt zu haben. Und ich weiche dann vielleicht eher ins Freibad aus mit irgendwie Verpflegung, wo man dann weiß, okay, man packt das Kind abends noch ein und gibt es einfach Freibad-Pommes zum Abendessen. Und es sind auch sehr schöne, laue Sommerabende.
Mhm. Vanessa, jetzt kommt die Frage auch an dich. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, es ist gut, dass ich eine Frau bin?
Boah, ich habe mich total schwer getan mit der Frage. Wenn man dann Cornelia hört, wie früh sie irgendwie aktivistisch war, ich dachte, puh, da kann ich gar nicht so richtig mithalten. Und so richtig Gedanken habe ich mir, glaube ich, auch erst gemacht, als ich Mutter geworden bin. Davor hatte ich das, ähnlich wie Jasmin, das Gefühl, ich bin eigentlich sehr gleichberechtigt unterwegs und ich habe die gleichen Chancen wie die Männer. Und dann kam meine Tochter auf die Welt und wir leben sehr gleichberechtigt. Ich habe einen Partner, der das auch sehr einforderte, auch sehr aktiv sein zu können als Vater. Und als ich dann nach 7 Monaten Elternzeit wieder Vollzeit eingestiegen bin zu arbeiten, habe ich gemerkt, hoppla, was ist denn hier los? Das ist jetzt irgendwie nicht mehr gleichberechtigt. Und die Erwartungshaltung an mich als Mutter waren auch andere, als ich sie hatte. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, da ist ein Raum da für uns Frauen, wo sehr viel Verbundenheit auch drin ist. Den man dann als Vater, wenn man dann so lange auch zu Hause bleibt mit dem Kind und so intensiv, gar nicht so hat. Also mein Mann hat diese Räume sehr gesucht, die ich dann irgendwie hatte. Und es hat sehr viel auch mit Austausch, weil dann einfach auch viele Frauen zu Hause bleiben. Und aber auch diese Verbundenheit, das fand ich sehr spannend. Das merke ich gerade auch mehr, dass ich in dieser Mutterrolle auch sehr ankomme und auch merke, das hat auch was sehr Feministisches. Weil ich habe eine Tochter, die ist 6 und die hat einen sehr hohen moralischen Kompass schon. Also auch sehr einen hohen Gerechtigkeitssinn. Was wir beide Eltern total faszinierend finden, dass die mit 6 Jahren schon so weit ist. Und ich denke mir, das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man da einfach so viele Verbundenheitsräume hat. Und das finde ich total schön. Und da merke ich einfach, es ist total schön, Frauenmutter sein zu können.
Schön.
Vanessa, du hast uns ja auch ein Buch mitgebracht.
Ja, die Mutter liest nicht mehr so viel, ich lese nur noch sehr wenig.
Die Mutter liest nicht mehr so viel. Wir brauchen einen Raum für die Mutter zum Lesen.
Berufstätigkeit, Vorständentätigkeit, Wannabe-Künstlerin, da ist nicht mehr so viel Zeit übrig, aber ich versuche es immer. Wir sind im Sommer glücklicherweise immer auf einer Berghütte und unten im Tal gibt es einen tollen Buchladen mit einem älteren Herrn, der Herbert Pröll, viele Grüße an ihn, der leider jetzt in Rente gegangen ist und blühender Feminist. Er ist großer Fan von Mareike Fallwinkel, empfiehlt sie auch immer und von dem habe ich Karen Köhlers Miroloy empfohlen bekommen, was schon ein bisschen älter ist, aber nicht nur vom Cover ein wunderschönes Buch ist, sondern auch inhaltlich total schön ist, weil es geht um eine Frau, die auf einer abgeschotteten Insel in so einer sehr patriarchalen Gesellschaft lebt. Die hat keinen Namen, weil sie als Findelkind auf die Insel gekommen ist und beim Messner der Stadt oder der Inselgesellschaft groß wird. Und der fängt irgendwann an, ihr das Lesen beizubringen. Und das finde ich irgendwie so passend, weil mit dem Lesen erschließt sich für sie dann auch eine neue Welt und sie entdeckt immer mehr und sie fängt auch an, sich gegen diese Strukturen zu wehren und da auch Widerstand zu leisten. Und es ist einerseits ein sehr trauriges Buch über ihre Geschichte, weil es schon sehr was Tragisches hat, aber auch ein sehr schönes Buch und vor allem sehr schön geschriebenes Buch, wie sie da ihren Weg geht. Und das fand ich total schön. Und vor allem, dass der Herbert das so empfohlen hat. Und mit der ist total herzlich immer. Der erzählt dann von den Büchern und man hat dann sofort Lust, irgendwie 20 Bücher zu kaufen, weil das einfach immer was ganz Besonderes ist. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn wir im Sommer wieder da sind. Und er hat seinen Laden an eine junge Frau übergeben mit sehr viel Stolz und ist ab und zu noch im Laden. Und ich freue mich, ihn im Sommer wiederzusehen und meine neue Buchladung fürs Jahr zu kaufen.
Ah, oh, schön. Das klingt nach einem total wichtigen, total großartigen Ort. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich finde es richtig lustig. Es war ja so, inhaltlich konnten wir ja nicht planen, was ihr antwortet. Aber ich finde, durch unsere Sendung, durch diesen Podcast, zieht sich so ein richtiger grüner Faden, sage ich jetzt mal. Ja, ihr habt alle Themen aufgebracht, die was mit Naturverbundenheit zu tun haben. Also in Miroloy geht es ja auch ganz viel um die Gerüche, ums Kochen. Also es ist ja ein wahnsinnig sinnliches Buch und es ist bei allen so ein Bezug zu älteren Geschichten, zu Geschichten aus der Zeit vor unserer Zeit. Also ein grüner Faden, den wir gar nicht so geplant haben, aber der einfach da ist. Das freut mich gerade total.
Vielen Dank.
Scheint die Stimmung zu sein.
Ja, vielen Dank, dass wir diesen Faden verweben dürfen oder verhäkeln oder verknüpfen oder welche handwerkliche Tätigkeit wir da machen.
Ja, Barbara, ich finde, wenn du dir so eine Frage ausdenkst und alle damit herausforderst, dann bitte beantworte sie selber auch.
Wann habe ich das erste Mal gemerkt, es ist gut, dass ich eine Frau bin? Ich bemerke das, ehrlich gesagt, jeden Tag erneut. Und wann ich es gestern wieder bemerkt habe, war, als mir mein Mann von den Schwierigkeiten erzählte, die er beim Urologen hatte, um seine Prostata untersuchen zu müssen. Und ich dachte mir, Spitze, hab ich nicht. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die ihr erwartet habt. Aber tatsächlich, es ist doch so, dass Frauen sehr häufig zu ärztlichen Untersuchungen gehen, die oft gar nicht so angenehm sind. Und vor allem sind das ja immer so Untersuchungen, wo ich denke, hoffentlich findet niemand etwas mit Abstrichen oder Pipapo. Ich will ja gar nicht ins Detail gehen. Deswegen war das so ein, hab ich nicht. Und ich bemerke es wirklich immer wieder und freue mich auch dann immer wieder. Ach, wie schön, dass ich eine Frau bin. Laura, ich höre. Wie ist es denn bei dir?
Bei mir ist es so, ich bin mit einer Mama aufgewachsen, die in der Praxis vielleicht nicht ihren Idealen so ganz entsprochen hat, ihren feministischen, aber wir hatten immer so ganz feministische Sticker auch an unserer Türen kleben, so wer sich nicht wehrt, endet am Herd oder als Gott den Mann schuf, übte sie bloß. Also ich war schon als Mädchen feministisch, kann man sagen, oder so ein bisschen feministisch und ich war auch immer gerne ein Mädchen. Also ich kann sagen, es ist gut. Ich fand es auch schon gut, ein Mädchen zu sein, wobei ich damals schon diesen Kampf für mich hatte, was heißt das denn, Mädchen sein? Also ich war schon einfach gerne ich. nicht um der Mädchen-Mädchen-Rolle zu entsprechen, sondern einfach um ich zu sein. Und ich kann mich eigentlich nur an einen Moment erinnern, wo ich mir dachte, Mädchen sein ist auch krass, weil Mädchenfreundschaften sehr intensiv und herausfordernd sein können und manchmal eine Dramatik und Tiefe haben, was ich bei den Jungs so nicht miterlebt habe. Und ich fand es erstaunlich, dass die Jungs da so eine Unverbindlichkeit leben konnten. Also wenn es mit den Mädchen in der Klasse Drama gab, ich durfte immer mit Fußball spielen. Und dann waren sie mir wieder wochenlang wurscht, weil das mit den Mädchen wieder gut war. Und das haben die mir nie übel genommen. Also das war was, wo ich mir dachte, cool, was die Jungs da haben. Aber ansonsten war ich immer gerne ein Mädchen. Und eigentlich, muss ich sagen, hat sich das bis heute gehalten. Dieses, ich muss jeden Tag aufs Neue herausfinden, was es für mich bedeutet, eine Frau zu sein. Und das finde ich das Schöne am Älterwerden, dass man sich auch so Freiheiten rausnimmt und sagt, okay, das, was ich früher gedacht habe, was ich erfüllen muss an Pflege, damit mein Äußeres ansprechend genug ist für andere, damit ich ein schöner Anblick bin, das spare ich mir immer mehr, weil ich darf ja definieren, was es heißt, eine Frau zu sein. Und das ist auch eine Freiheit und das macht auch Spaß.
Laura Freisberg und ich, Barbara Streidel, verabschieden sich jetzt.
Vielen Dank euch allen, die ihr diese Stunde dabei wart, die ihr zugehört habt.
Wer sich berufen fühlt, den Verein Frauenstudien München kennenzulernen, vielleicht auch eine Frauenstudienfreundinnenschaft zu beginnen, herzlich gerne.
Und wer jetzt gerade die Sendung hört und ihr denkt euch, die Frauen finde ich cool, die will ich kennenlernen, ihr dürft gerne ausnahmsweise morgen zum Leseklub kommen. Morgen Abend Buch und Bohne, 19 Uhr. Wir reden über Die Vegetarierin von Han Kang. Und eigentlich solltet ihr das Buch gelesen haben. Aber wenn es euch jetzt so geht, wie Vanessa vorhin beschrieben hat, dass ihr sagt, die will ich kennenlernen, das ist der Raum, da will ich hin, kommt einfach vorbei. Ich würde mich freuen.
Und alle anderen, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@frauenstudien-münchen.de. Abonniert unseren Newsletter auf der dazugehörigen Website. Ihr könnt uns auch über Instagram erreichen. An all diesen Stellen sind wir, an all diesen Stellen haben wir einen Raum.
Wenn ihr nicht zu unseren Veranstaltungen kommen könnt, dann schafft doch eure eigenen Räume. Es lohnt sich. Es entsteht sehr viel Glück und Freude dabei.
Und ich habe auch noch einen Podcast-Tipp für euch mitgebracht, nämlich ganz neu seit Ende Februar ist der Podcast Ein Zimmer für uns allein. Das ist ein Generationengespräch zu immer einem Thema. Es ist eine ältere Frau und eine jüngere Frau da und die Themen sind so wie Schönheitsideal, finanzielle Unabhängigkeit oder Berufsleben. Gehostet wird der Podcast von unserer BR-Kollegin, also meiner und Lauras BR-Kollegin Paula Lochte. Und ich bin eine der Mütter dieses Podcasts, weil ich seit über einem Jahr im BR an der Entwicklung mitgearbeitet habe. Und ich bin eine stolze Mutter. Und zum Kennenlernen dieses Podcasts hat uns Paula etwas aufgenommen.
Eine schreibende Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein. Das hat die Schriftstellerin Virginia Woolf mal gefordert. Und dieser Podcast soll genau das sein. Ein Raum, in dem Frauen sich austauschen können. Mein Name ist Paula Lochte und ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In den 8 Folgen der ersten Staffel sprechen wir über Themen, die viele Frauen betreffen. Zum Beispiel geht es um die Frage, an welchen Schönheitsidealen arbeiten sich Frauen ab?
Schulfest, ich hatte ein enges Strickkleid an, ich war total stolz. Und dann sagt ein gewisser Dirk, die hat aber einen dicken Hintern in dem Kleid. Und das war so, oh Gott.
In Ein Zimmer für uns allein geht es um das Private, das politisch ist. Und es geht um das, was zu tun bleibt.
Dieses Mut machen.
So ein bisschen die Muster sprengen.
Wo ist der Sprengstoff? Los geht's.
Ab dem 20. Februar stellen wir in unserem neuen Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein wöchentlich die Generationenfrage. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.